Rock Talk. Stethoskop und Laufschuh, der Podcast mit Dr. Christoph Simsch in Zusammenarbeit mit Julia Simsch.
Ja, hallo, ich bin's wieder, euer Christoph zu eurem Podcast Doc Talk, Stethoskop und Laufschuh. Es ist heute Freitag, der 27. März 2026. Es ist 13.30 Uhr. Der Podcast wird heute Abend online gehen. Das heißt, wenn ihr hört, wird es schon Abend sein. Ich darf mich ein bisschen entschuldigen. Betonung liegt auf ein bisschen für die Verspätung dieses Podcastes. Es war nicht so geplant und lag auch nicht in meiner Hand. Warum, wieso, weshalb, das werdet ihr im Laufe dieser Folge einfach hören. Für diejenigen, die mich nicht kennen, mein Name ist Dr. Christoph Simsch. Ich bin Allgemeinarzt oder Facharzt für Allgemeinmedizin, Sportmediziner niedergelassen in einer eigenen Praxis hier in Hohenlohe-Satteldorf, in der Nähe von Schwäbisch Hall zwischen Stuttgart und Nürnberg. Mein Schwerpunkt ist die Sportmedizin. Bin selbst aktiver Triathlet, habe an über 25 Ironman teilgenommen, dieses Jahr die Quali für die WM in Nizza, Halb Ironman und meine vierte Teilnahme beim Ironman Hawaii, wofür ich mir die Quali letztes Jahr in Maryland geholt habe. Ich habe wissenschaftlich, sportmedizinisch gearbeitet, mache Leistungsdiagnostiken, Trainingsberatungen und wenn ihr weiteres wissen wollt, könnt ihr dann gern über meine Praxis-Homepage gehen. Die Shownotes hinterlege ich euch dafür, den Link dafür hinterlege ich euch dann später in die Shownotes. Ihr merkt, dieser Podcast, ich betone es nochmal für diejenigen, die lange schon dabei sind, wissen es, dieser Podcast ist ein Live-Podcast. Das bedeutet, er ist gänzlich ungeschnitten. Jeder Räusperer, jeder Fehlsprecher, der ist einfach hier drin. Das soll das Ganze authentisch machen. Der Podcast existiert bereits seit mehreren Jahren. Ich empfehle euch auf jeden Fall mal in die vorigen Folgen reinzugucken und reinzuhören. Ich bin immer dafür dankbar, wenn es Anregungen gibt, auch Kritiken gibt. Auch Themenanregungen gibt und tatsächlich nehme ich heute die Anregung eines Hörers auf und der mir den Impuls gegeben hat, das heutige Hauptthema, das medizinische Thema heute, weniger im sportmedizinischen Bereich, mal aufzugreifen. Was das genau ist, werdet ihr gleich erfahren. Ich werde am Anfang so ein bisschen, ich war ja im paar Tage im Trainingslager in Thailand, werde davon ein bisschen was erzählen und dann auch die Begründung geben, warum dieser Podcast einfach ein bisschen verspätet kommt. Ihr ahnt es wahrscheinlich schon, ich sage nur ein Stichwort, Fliegen aus dem Osten heraus und gebe euch ein paar Infos, was ich da so alles erlebt habe, auch ein paar spannende Sachen, die ich selbst erlebt habe, habe mich selbst in einer bestimmten Hinsicht mal austesten lassen. Auch das kommt gleich nochmal ganz genau. Und dann komme ich dann zum tatsächlichen heutigen Hauptthema. Und das heutige Hauptthema geht über den Überbegriff, momentan richtiges Wort, Modewort, Longevity, also Langlebigkeit. Und da möchte ich in den nächsten Wochen immer wieder mal drauf zurückgreifen. Und heute geht es, man kann sagen, im Prinzip Teil 1. Heute geht es einfach um Vorsorgen, was könnt ihr tun, um möglichst Krankheiten früh zu erkennen oder Krankheiten möglichst zu vermeiden, wobei das Letztere dann schon wieder in den Teil 2 hineingeht, aber wie gesagt, Stichwort Vorsorgen, sehr spannend, ja, und leider auch aus gegebenem Anlass immer wieder sehr ernüchternd, wenn man so als Allgemeinmediziner im Alltag mit vielen Erkrankungen konfrontiert wird und und dann auch die ganzen Schicksale dahinter einfach erleben muss und manchmal auch ertragen muss. Und das Beste ist einfach nicht krank zu werden, aber manchmal spielt halt auch das Schicksal so ein bisschen mit. Aber ihr habt natürlich die Möglichkeit, da möglichst früh Erkennungen zu betreiben und möglichst früh Krebserkrankungen zu erkennen. Und darum soll es heute, sagen wir so in den nächsten 30, 35 Minuten, schätze ich mal, gehen. Ja, zum ersten Teil, Trainingslager Thailand. Ich glaube, zum 6., 7. Mal bin ich jetzt dort in der Nähe, ja, auf Phuket, in Chiang Thalai, Bang Tao. Das liegt im Westen, so ein bisschen, ja, dreiviertel Stunde südlich des Flughafens. Dort hat der Jürgen Zeck, alte Hasen von euch werden ihn kennen, Triathlet, ja, kann man schon fast sagen, einer der ersten Stunden und wahrscheinlich der Triathlet, der seit Bestehen des Ironman Hawaii die meiste Fernsehzeit gehabt hat. Das lag nämlich daran, dass der Jürgen ganz, ja, damals extrem stark, ja, auf dem Rad war und nahezu immer die Führung auf dem Rad übernommen hat und die bis zum Laufen hin verteidigt hat. Und dementsprechend, da Radfahren ja die längste Disziplin ist, die meiste TV-Coverage gehabt hat. Und da sein Spitzname Zack Attack stammt eben aus dieser Zeit. Er hat war lange Inhaber des Weltrekordes für die Ironman-Distanz. Und Jürgen ist vor Jahren ausgewandert, zumindest zum Teil ausgewandert. Die kalte Jahreszeit verbringt er dort im schönen Phuket. Auch da verweise ich auf zwei vergangene Podcasts der letzten Jahre. Da könnt ihr nochmal genau hören, wie so ein Training da in Phuket abläuft. Für mich ist das dort immer, ja, einfach rundum, das Rundum-Paket stimmt einfach. Und ich sage immer, man geht definitiv als besserer Athlet wieder nach Hause, als man dorthin gekommen ist. Und das war jetzt dieses Jahr nicht so die Riesenkunst, weil ich als relativ schlechter Athlet hingekommen bin. Ich habe zwar den Winter über relativ viel trainiert und war auch ganz stolz drauf, dass ich die letzten 3-4 Jahre keinerlei Infekte gehabt habe, aber wie das Schicksal so will, kam dann direkt wirklich 2 Wochen vor Abreise eine Bronchitis mit Halsschmerzen, Stirnhöhlengeschichte dazu, die dann doch die Behandlung antibiotikawürdig gewesen ist. Hab dann 2 Tage, bevor ich runtergeflogen bin, war ich dann doch so weit gesund, dass ich das Antibiotikum dann absetzen konnte, aber die Krankheit hat da doch irgendwo den Knochen drin gesteckt und vor allen Dingen eine Woche Trainingspause, wirklich fast eine komplette Woche Trainingspause, hat da in den Knochen gesteckt. Und dann kommt man natürlich aus dem europäischen Winter nach Thailand runter, hat unten die extreme Hitze noch dazu. Ich bin Samstagabend gegen 8 gelandet, war dann um 10 Uhr in meinem Ferienhäuschen. Glücklicherweise hat mein alter Kumpel Magnus, der schon seit Dezember dort unten ist, viele Grüße von hier, mir dann den Kühlschrank so ein bisschen gefüllt, sodass ich zumindest abends nicht mehr einkaufen gehen musste. Ich habe dann abends schnell mein Fahrrad zusammengebaut, denn sonntags steht immer die lange Tour auf dem Plan und die wollte ich mir eigentlich nicht nehmen lassen. Im Nachhinein weiß ich nicht, ob es so geschickt gewesen ist und ob ich nicht die Runde einfach etwas kürzer machen sollen. Also wie gesagt, nach einer Woche Pause, europäischen Winter, steht ihr dann morgens um 6.15 Uhr am Treffpunkt und stand eine 120-Kilometer Tour auf dem Plan, 60 hin zum Kaffee, ein kleines Kaffee getrunken, einen Bananenkuchen gegessen und 60 wieder zurück. Am Anfang hat er 26 Grad gehabt, dann später bis zu 36 Grad und da könnt ihr euch natürlich vorstellen, ich war eigentlich morgens schon ein bisschen durstig, wohl, weil ich aufgrund des langen Fluges da irgendwie doch nicht so ausreichend trinken konnte. Und es hätte eigentlich schon ein Alarmsignal geben müssen und habe dann währenddessen 2 Flaschen dabei gehabt, die ich geleert habe. Dann eine Cola und einen Kaffee, wie gesagt, am Kaffee-Wendepunkt. Und das hat dann bei den 35, 36 Grad am Schluss dann doch nicht ganz gereicht. Und tatsächlich muss ich sagen, das, was mir passiert ist, ist mir eigentlich in den 35 Jahren noch nie passiert. Ich stand dann nach 120 Kilometern vor dem Supermarkt und habe mir dann eine Gatorade gekauft. Und hatte wirklich zum ersten Mal überhaupt das Gefühl, dass ich kollabiere. Ich habe dann Markus gesagt, Magnus, habe ich gemeint, ich fliege hier gleich um. Und lieberweise hat er mich dann bis nach Hause begleitet, ins Häuschen, habe dort geduscht, kalt getrunken, bin dann in meinen Pool gehüpft. Und dann sah die Sache auch schon wieder anders aus. Aber diesen Moment da zu stehen und zu denken, okay, gleich legt's dich, das habe ich jetzt so eigentlich noch nie erfahren, im Training zumindest. Ja, nach dem Ironman kam das hier und da schon mal vor. Und naja, zeigt halt einfach, dass das vielleicht doch ein zu rascher Einstieg gewesen ist. Nachmittag stand noch ein Schwimmprogramm auf dem Plan, das ich dann nur zur Hälfte absolviert habe, weil es mir einfach nicht gut gegangen ist. Witzigerweise, der Tag drauf, dann eben der Montag, war alles wie weggeblasen und es lief ab dem Zeitpunkt eigentlich richtig super. Und habe wirklich dann zwei tolle Trainingswochen erlebt, beziehungsweise, ihr werdet später hören, eigentlich fast drei Trainingswochen erlebt. Und war einfach top gewesen, top Trainingsgruppe da unten. Und allein dieses gegenseitige Motivation, die animiert einen ja riesig. Lustigerweise haben wir noch einen Neuzugang da in der Gruppe gehabt. Es kam der Christian Lell zu uns. Auch viele Grüße von hier, Christian, falls du zuhörst. Der Christian ist ehemaliger Bayern München Spieler, zweimal Champions League Gewinner und hat sich auf den Plan geschrieben, dass er, obwohl er, ich sage es mal, nur Fußballer war, der Herausforderung des Ironman Oman zu stellen, der im Dezember hoffentlich stattfinden soll. Und ich muss da sagen, der Christian ist da relativ schnell in die Gruppe reingekommen und hat sich wirklich phänomenal geschlagen. Da merkt man halt doch die leistungssportliche Orientierung und es war einfach eine ganz, ganz lustige Zeit mit ihm und ich freue mich, dass da auch weiterhin Kontakt bestehen bleibt. Hoffe ich doch mal und zumindest eine Einladung nach Ibiza habe ich bekommen und werde da sicherlich bei da irgendwann mal vorbeischnuppern, zumal ja Ibiza einfach sowieso eine super tolle Insel ist. Ja, ich habe dann dieses Mal das absolviert, was ich jahrelang schon geplant hatte. Wir haben eine Triathletin dort unten, die Schweißanalysen durchführt mit so kleinen Patches, die aufgeklebt werden, standardisiert. Da wird eine bestimmte Menge an Schweiß aufgefangen. Interessant war zu sehen, wie hoch der Natrium, also das Natriumausstoß pro Menge Schweiß bei mir ist. Diese Menge scheint, so wie es aussieht, nach neuen Studien genetisch fixiert zu sein. Die ändert sich auch nach Adaptation relativ wenig. Die Schweißrate ändert sich enorm. Sportler, die super trainiert sind, schwitzen sogar eher, sie schwitzen effektiver. Ich sehe das hier immer in der Sauna. Ich bin der Erste, der hier schon komplett klitschnass da sitzt, während alle noch vor sich hin trocknen sozusagen. Und das Ergebnis hat gezeigt, dass ich 1,1 Gramm Natrium pro Liter Schweiß ausschwitze und damit doch leicht überdurchschnittlich bin. Es war ein Athlet nach mir, der hat 1,8 Gramm ausgeschieden, was extrem viel ist. Viele scheiden nur zwischen oder schwitzen nur zwischen 0,6 und 0,9 aus. Das heißt, mein Schweiß ist sogar hyperton gegenüber der einer isotonen Flüssigkeit, die man normalerweise mit 0,9 Gramm pro Liter ansetzt. Das erklärt auch, warum ich nach häufigem starken Schwitzen und mit Trinken von, alkoholfreiem Weizenbier und normalem Wasser dann oftmals doch Kopfschmerzen bekomme, Stichwort nach Wettkämpfen, nach Sauna. Denn ihr müsst wissen, wenn zu wenig Salz aufgenommen wird, Flüssigkeiten gleichen sich ja aus, dann strömt Flüssigkeit aus dem Gefäßbereich in die Zelle hinein, weil in der Zelle ja doch eine hohe Salzkonzentration herrscht, um diese Konzentration auszugleichen. Und damit kommt es zur Zellschwellung und damit eben auch zu Kopfschmerzen. Ja, wenn ihr es ganz extrem treibt, also erst kommt Kopfschmerzen, dann kommt Schwindel, dann kommt bis hin zur Bewusstlosigkeit und der Fall vor 6 Jahren in Frankfurt, weil es da so fast 40 Grad hatte beim Ironman, hat gezeigt, dass es dann auch zum Tod kommen kann, denn da ist ein Australier damals gestorben, der einfach zu viel getrunken hat mit zu wenig Salz. Ja, also man kann, das nennt man eine hypotone Hyperhydratation, das heißt eine Überwässerung mit zu wenig Salz und das kann unter Umständen, wie gesagt, lebensgefährlich sein. Ich habe jetzt tatsächlich ein Produkt gewählt. Das sind Brausetabletten, die ich dann zu meinem Kohlenhydratmix immer reingebe. Und da ist pro Brausetablette 1 Gramm drin. Und ich dosiere das so, dass dann ja, die Dosis dementsprechend, ich mache ein bisschen weniger Wasser rein, so dass ich dann auf meine 1,1 pro Liter gut komme und muss sagen, seitdem geht's mir auch richtig gut. Aktuell bin ich immer überlegen, ob ich in meiner Praxis diese Schweißanalysen auch anbieten werde. Haken daran, das Gerät ist extrem teuer und ich bin gerade noch am Kalkulieren, ob sich die ganze Anschaffung überhaupt lohnt. Wahrscheinlich schon, denn ich habe sowieso vor, dieses Jahr meine Leistungsdiagnostik zu erweitern. Und gerade im Bereich der Ergometrie, der Fahrradergometrie, mich zu erweitern und auch die Spirometrie dann doch einmal einzuführen. Laktatdiagnostik läuft ja schon seit Jahren. Da bin ich ja sowieso ein großer Fan des Feldtestes, zumindest im Laufbereich. Aber gerade im Radbereich wäre es dann doch schön, mit einem genormten Ergometer und einer zusätzlichen Sauerstoffaufnahmemessung da in die Leistungsdiagnostik noch tiefer einzusteigen. Und da würde halt so ein Schweißtest dann wirklich ein rundes Bild ergeben insgesamt. Ja, was war noch toll in Thailand? Es sind wahnsinnig viele junge, super starke Asiaten, Thailänder, Indonesier und zum Teil aus sehr, sehr armen familiären Verhältnissen. Und der Jürgen hat eine Foundation gegründet, die ZEC Foundation, und da kann man hineinspenden und kann dort Athleten ganz gezielt ohne Bearbeitungsgebühr, dass da irgendwie Verwaltungsgebühren weggehen, Athleten ganz, ganz gezielt fördern. Wenn man will, auch namentlich, kann sagen, okay, das Geld soll dem zugehen, aber man kann auch insgesamt in den Fonds hineingeben. Und da würde ich euch, liebe Hörer, bitten, ja, mich zu kontaktieren. Ich vermittle euch da gern den Kontakt. Es gibt sogar, wenn ihr in Deutschland überweist, eine Spendenquittung, sodass man das auch wirklich dann spendenmäßig steuerlich abrechnen kann. Eine ganz, ganz tolle Sache. Und ich habe da, ja, da gibt's einen Athleten dort, der, von dem werden wir sicherlich noch eine ganze Menge hören, sag ich mal. Ja, und dann kam's, wie es kamen musste oder wie es kommen musste. Ja, der gute Donald hat einen Krieg im Iran angezettelt mit dem israelischen Präsidenten sozusagen im Schulterschluss, und der Iran hat sich das natürlich nicht gefallen lassen und alle Länder, deren Bases, von deren Basen aus amerikanische Flugzeuge hätten starten können, bombardiert oder angegriffen, und darunter auch eben die Vereinigten Arabischen Emirate, Dubai etc. Und ich hatte schon gleich geahnt, dass dann der Flug wohl irgendwann gecancelt wird, und am gleichen Tag einen Alternativflug mit Singapore Airlines gebucht. Und 3 Tage vor kam dann die Gewissheit, okay, Emirates hat seine Flüge gecancelt. Ich habe jetzt einen Refund beantragt und habe dann, weil schon wirklich alles ausverkauft war direkt danach, für 4 Tage später einen Rückflug bekommen über Singapur direkt nach Frankfurt und konnte so dann halt 4 Tage Training dranhängen, was dann eigentlich ganz okay gewesen ist. Was dann nicht toll war, ich hatte dann da die Fernwohnung geräumt, war da auf dem Weg zum Flughafen und habe dann eine Nachricht bekommen aufs Handy, dass eine Maschine der Air India eine Notlandung gemacht hat und morgens um 11 und der Flughafen von Phuket für 6 Stunden gesperrt sei. Mein Flug wäre abends um 20.15 Uhr gegangen, wie gesagt nach Singapur mit 2 Stunden 15 Transit Stop. Als ich an den Flughafen kam, waren da bestimmt 30.000 Leute. Es war absolut kein Durchkommen mehr. Habe ein paar Deutsche, die ich getroffen hatte, gebeten, auf mein Gepäck aufzupassen, und bin dann schlängelnderweise zum Schalter vor und habe gefragt, ja, was jetzt losgeht. Und die sagte, ja, ganz einfach, ich hätte die Wahl, das Geld für meinen Flug zurückzubekommen und dann bis April in Phuket zu bleiben oder nach Singapur zu fliegen und dann bis April in Singapur zu bleiben. Das heißt, mein so stolz erworbener Ersatzflug wäre dann für die Katz gewesen, sage ich mal. Und ich muss ja dringend zurück in meine Praxis. Wir hatten dann in dieser Woche schon, diesen 4-5 Tagen, schon über 200 Termine verlegt. Und was so einfach klingt, verlegen, ist insofern schwierig, weil natürlich die Wochen danach auch schon auch ausgebucht waren. Das heißt, wo will man Termin hin verlegen, wenn keine Termine mehr frei sind? Naja, also ich musste auf jeden Fall zurück. Und mir wäre natürlich dann ja, bis April. Das wäre jetzt, das heißt, ich wäre jetzt immer noch in Phuket unten. Ein Aufenthalt in Phuket lieber gewesen als jetzt in Singapur. Und maulenderweise habe ich da meine Sachen gepackt und versucht, mich wieder aus dem Flughafen herauszuschlängeln, um dann das nächste Taxi zu erwischen. Und in dem Augenblick gab es riesen Tumult und es kam heraus, dass dann die Rollbahn doch freigeräumt wurde und die Flüge dann doch wieder losgehen sollten. Aber die haben das natürlich chronologisch wieder aufgeklamüsert. Das heißt, die Flüge morgens ab 11 waren natürlich die ersten, die erste Priorität hatten, und unser Flug war ja erst um 8 Uhr abends gewesen, sodass wir schlussendlich mit 4 Stunden Verspätung abgehoben sind. Am Schalter hat man mir garantiert, dass ich den Anschlussflug in Singapur auf jeden Fall bekommen würde. Und ihr könnt euch vorstellen, ich kam in Singapur an und was war? Der Anschlussflug war natürlich weg. Das bedeutet, ich habe dann nochmal gefragt, ja, die haben gesagt, alles klar, wir haben auch keinen Ersatzflug mehr, ihr werdet jetzt so bis April hier bleiben müssen in Singapur. Also genau das, was ich überhaupt nicht haben wollte. Hab dann einen Hotel-Voucher bekommen, bin ja Richtung Flughafen gedüst. Zuvor hatte ich nochmal nach eventuellen Restplätzen geschaut und tatsächlich einen Flex-Tarif bei Lufthansa gefunden für 7,1, haltet euch fest, 7.100 Euro, den ich dann schmerzhaft gebucht hatte. Aber die gute Nachricht war am nächsten Morgen dann im Hotel, dass dann Singapur doch noch einen Ersatzflug gefunden hat für mich, sodass ich diesen Lufthansa-Flug wieder zurückgeben konnte. Das Geld ist auch bereits wieder auf meinem Konto drauf. Und der Ersatzflug ging dann von Singapur über Paris dann nach Frankfurt. Kleine Geschichte noch am Rand. Die geplante Maschine, in der wir schon einen Teil der Passagiere saßen, da mussten wir nochmal aussteigen, weil es dort noch einen Motorschaden gegeben hat. Also irgendwie war auf der Rückreise noch der Wurm drin, aber nach rund 60 Stunden Reiserei war ich dann schließlich doch in Frankfurt und mit einer Woche Verzögerung. Und das ist auch der Grund jetzt, warum dieser Podcast einfach verzögert rauskommt. Ja, das war mein Erlebnis Thailand. Länger als ich gedacht habe eigentlich, 22 Minuten schon. Ich komme jetzt zum Hauptteil des heutigen Podcastes, Vorsorgen. Ich sag mal, die beste Vorsorge ist natürlich, gar nicht krank zu werden. Das heißt zum Beispiel auch, die beste Vorsorge, keinen Lungenkrebs zu kriegen, ist ganz einfach nicht zu rauchen. Aber ja, was ihr alles tun könnt, um gesund zu leben, um möglichst ja gesund zu bleiben, das soll Teil einer der nächsten Folgen werden. Aber klar, Rauchen, Alkohol, das sind alle schädigende Substanzen, die auf den Körper einwirken. Stress wirkt auf den Körper ein. Ich hatte es bei einer anderen Ausgabe schon mal gesagt, dass Stress extrem auf die Enden der Chromosomen einwirkt und so die Zellalterung beschleunigt. Aber da kommen wir, wie gesagt, später drauf. Ich möchte heute ganz speziell, ganz gezielt auf die Vorsorgeuntersuchungen eingehen. Was könnt ihr tun? Was bietet die Krankenkasse an? Was macht Sinn? Was macht keinen Sinn? Und um das genau gezielt zu beantworten, müssen wir uns mal vergegenwärtigen, welche Krebsarten denn wie wo bei uns am häufigsten vorkommen. Und da hat sich so ein bisschen die letzten Jahre was verschoben. Es waren die letzten Jahre bei Frauen und Männern der Lungenkrebs auf Platz 1. Das hat sich verschoben tatsächlich. Wahrscheinlich, weil doch deutlich weniger geraucht wird mittlerweile in der Bevölkerung. Es gibt eine einzige Bevölkerungsgruppe, die mehr raucht als früher. Und das sind die 15- bis 19-jährigen Mädels. Aber ansonsten wird insgesamt weniger geraucht. Ich lese es einfach mal so jetzt chronologisch vor. Bei den Männern ist der häufigste Krebs tatsächlich der Prostatakrebs, gefolgt vom Lungenkrebs. Nummer 3 der Darmkrebs. Dann kommt das maligne Melanom, also der schwarze Hautkrebs, der Blasenkrebs und der Pankreaskrebs, sprich der Bauchspeicheldrüsenkrebs. Bei den Frauen ist auf Platz 1 die Brust. Und da ist es sogar so, dass vor Jahren noch jede 12. Frau erkrankt ist und in den letzten Jahren tatsächlich jede 8. Frau erkrankt. Also wirklich ein sehr, sehr häufiger Krebs. Nummer 2 ist der Darmkrebs, Nummer 3 der Lungenkrebs. Dann kommt dort auch das maligne Melanom. Dann kommt der Gebärmutterhalskrebs, wobei das auch weniger wird, dank der Impfungen, die wir haben gegen Gebärmutterhalskrebs. Und Bauchspeicheldrüse, genau wie beim Mann, auf Platz 6. 2023 sind 276.000 Männer und 240.000 Frauen an Krebs erkrankt. Krebserkrankung heißt nicht gleich Todesurteil, zum Glück. weil sich Diagnostiken und Therapien in letzter Zeit extrem verbessert haben. Stichwort Immuntherapie. Gerade die Immuntherapie ermöglicht phänomenale Besserungen im Bereich der Krebsbehandlung, die teilweise wirklich, ja, muss man sagen, an Wunder schon fast grenzt. Da ganz grob gesagt, was ist eine Immunbehandlung? Da werden die körpereigenen Zellen befähigt, Krebszellen als Eindringlinge zu erkennen und der Körper bekämpft praktisch diese Krebszellen selbst. Das ist eine extrem teure Therapie, aber extrem zielgerichtet, dadurch auch super verträglich und wie gesagt, teilweise schlägt das extrem gut an. Haken der ganzen Geschichte ist, wenn im Hirnbereich was ist, die Blut-Hirn-Schranke ist da sehr schwer zu überbrücken, aber alles, was außerhalb des Gehirnes ist, lässt sich damit super gut angehen. Ich möchte einfach jetzt mal auf die einzelnen Krebsarten eingehen. Da fange ich doch mal mit den Männern nochmal an, welche Vorsorgen es dort gibt. Also Stichwort Prostata. Prostata ist der häufigste Krebs. Die Prostata ist die Vorsteherdrüse des Mannes, sitzt im Beckenbodenbereich und man kann sagen, dass beim älter werdenden Mann die Prostata immer Probleme macht, nämlich normalerweise wird sie zuerst groß und behindert dann, ja, dass man gut auf Toilette gehen kann, urinieren lassen kann. Das wirkt dann so ein bisschen wie ein Stöpsel, sag ich mal. Man geht davon aus, dass ab 80 Jahren nahezu jeder irgendwann mal bösartige Zellen dort entwickelt, die allerdings so langsam wachsen, dass derjenige Mensch meistens eben schon normal eines anderen natürlichen Todes gestorben ist, bevor diese Krebszellen sich überhaupt bemerkbar machen. Je jünger und aggressiver der Krebs, desto eher muss er angegangen werden. Die jüngsten Patienten, die ich in meiner Praxis je gesehen habe, waren knapp unter 50 schon. Die gesetzliche Krankenkasse bietet Krebsvorsorgen so ab 45 an. Und auch dort hat sich die Leitlinien so ein bisschen geändert. Ja, früher war mal die große Angst, den Fingern hintern zu kriegen, die große Hafenrundfahrt. Ich habe übrigens einem Kumpel zum 40. Geburtstag da einen großen Gutschein geschenkt. Wunder mich bis heute, warum er diesen Gutschein noch nicht eingelöst hat. Auf jeden Fall, das Tasten der Prostata ist dann doch deutlich in den Hintergrund getreten. Und stattdessen kann man relativ einfach über das Blut den sogenannten PSA-Wert, das prostataspezifische Antigen, bestimmen. Haken dieses Wertes, der vor Jahren noch von den Urologen wirklich fast verteufelt wurde, ist, dass der zwar eine extrem gute Sensitivität hat, das heißt, der Wert schlägt sofort an, wenn es der Prostata nicht gut geht, auch nach langem Radfahren beispielsweise auch, nach Sex ebenfalls steigt er an und dieser Wert hat aber eine ganz schlechte Spezifität. Das heißt, wie ihr schon seht, er steigt auch eben an, wenn eben kein Krebs dahinter ist. Aber wenn der Wert unauffällig ist oder auch keinen weiteren Anstieg verzeichnet hat, kann man wirklich ganz sicher davon ausgehen, dass dieser Wert, dass die Prostata in Ordnung ist und kein Krebs zumindest zuerst droht. Wenn der Wert erhöht ist, macht es Sinn, erstmal eine Entzündung auszuschließen, abzuwarten, zu gucken, diesen Wert nochmal zu kontrollieren im engmaschigen Raum. Und wenn der Wert dann wieder erhöht ist, dann neigen Urologen gern dazu, eine Biopsie durchzuführen. Das heißt, es wird wahllos 15, 20 Mal in die Prostata gestochen und Zellen herausgeholt und geschaut, ob dort irgendwo Krebszellen sind. Eine deutlich elegantere Methode ist das hochauflösende MRT. Dort kann man wirklich sehen, ob sich irgendwo was versteckt. Und wenn sich was versteckt, kann man dann dem Urologen auch genau sagen, wo er gezielt hinpieksen soll. Haken dieser ganzen Geschichte ist, das hochauflösende MRT ist keine Kassenleistung. Ihr könnt damit rechnen, so circa 450 Euro. Ich persönlich kann es nur wärmstens empfehlen, weil ich mit dieser Geschichte schon wirklich einige Patienten in beide Richtungen abklären konnte. Einmal, dass wirklich sicher ein Prostatakrebs ausgeschlossen werden konnte, aber auch, dass Prostatakrebs gesichert wurde und der auch gezielt biopsiert und wirklich im Frühstadium erkannt werden konnte. Im Frühstadium bestehen extrem gute Heilungschancen und deswegen macht es Sinn, wirklich dort jährlich den PSA-Wert bestimmen zu lassen. Kommen wir zu Krebs Nummer 2, den Lungenkrebs. Ja, der Lungenkrebs, da ist die beste Vorsorge eben einfach nicht zu rauchen. Die Statistik sagt, dass 90% der Lungenkrebsarten vom Rauchen verursacht sind. Ich würde sagen, ich bin jetzt 35 Jahre im Beruf tätig. Ich habe tatsächlich eine einzige Patientin im Kopf, die Lungenkrebs bekommen hat und nicht geraucht hat. Interessanterweise ist dies auch die einzige Patientin, die den Lungenkrebs überlebt hat. Also die wurde mehrfach operiert, man hat mehrfach Metastasen entfernt und die lebt jetzt wirklich komplett in Remission. Das heißt, eigentlich geheilt, schon mehrere Jahre vor sich hin, während alle anderen Lungenkrebspatienten ja zum Teil extrem schnell gestorben sind. Das Kürzeste, was ich erlebt habe, dass ich einen Patienten freitags eingewiesen habe und montags vom Krankenhaus benachrichtigt wurde, dass der Patient an seinem Lungenkrebs verstorben ist. Also tragisch. Lungenkrebs nicht gut, deshalb auch am besten nicht rauchen. Ich gehe davon aus, dass ein Großteil der Hörerschaft dieses Podcasts sowieso nicht raucht, weil ich aus Statistiken heraus weiß, dass ganz, ganz viele Sportler hier Hörer sind. Aber versucht bitte auf euer Umfeld einzuwirken und da nicht müde werden, die zu beimpfen, dass einfach Rauchen einfach totaler Mist ist. Ja, ich kenne es ja, diese Sprüche kenne ich ja, Helmut Schmidt hat geraucht oder meine Oma hat geraucht oder ich kenne Oma, die geraucht hat, die hat jeden Tag 2 Schachteln geraucht und ist 99 geworden. Wenn man genau nachforscht, existiert diese Oma nicht, beziehungsweise wahrscheinlich gibt es nur eine einzige Oma, auf die sich alle Raucher deutschlandweit beziehen. Ich kann nur eins sagen, wenn die Diagnose da ist, ist der Schrecken groß und komischerweise ist es dann möglich, von heute auf morgen mit dem Rauchen aufzuhören. Und da frage ich mich, kann man denn nicht am besten vorher schon einfach aufhören? Ja, die nächste Krebsgeschichte ist der Darm beim Mann und da möchte ich euch ganz, 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 ganz doll ans Herz legen, dass ihr spätestens mit dem 50. Lebensjahr eine Darmspiegelung durchführen lasst. Na klar ist das nicht so super toll, aber die Darmspiegelung ist eigentlich die einzige wirkliche Vorsorge, die wir haben. Alles andere sind Früherkennungsuntersuchungen. Da wollen wir Krebse möglichst früh erkennen, auch mit dem hochauflösenden MRT der Prostata. Bei der Darmspiegelung könnt ihr im Frühstadium bereits Polypen, Knospen entfernen, die nochmal mindestens 10, 15 Jahre bräuchten, um dann wirklich zu entarten. Und dann auch einen positiven Bluttest, Stuhltest hervorzurufen. Viele sagen auch, naja, Darmspiegelung brauche ich nicht, ich gehe ja regelmäßig zum Urologen, der macht einen Stuhltest. Dann sage ich immer, ja, dieser Stuhltest ist schön und gut, aber der kommt eigentlich 10 Jahre zu spät. Weil dann ist der Krebs einfach schon da. Also Darmspiegelung unbedingt, alle 10 Jahre. Wenn Polypen bestimmter Art sind, Adenome, dann auch früher. Wenn eine familiäre Belastung ist, das heißt Familienmitglieder ersten Grades in relativ jungen Jahren Darmkrebs bekommen haben, dann ist das Risiko, das selbst auch zu bekommen, erhöht. Und dann sagen die Leitlinien sogar alle 5 Jahre. Ich selbst kann euch berichten, dass die Sache wirklich komplett harmlos ist, auch das viel gefürchtete Abführen ist da ganz, ganz easy. Mir ist eher schwer gefallen, dann ab dem Vormittag, mittags nichts mehr zu essen. Also ich bin Tag vor abends dann wirklich um den Kühlschrank rumgelaufen, hatte da extremen Hunger. Ein kleiner Insider-Tipp von mir, ihr müsst ja dann mit ganz viel Flüssigkeit nachspülen. Ich habe mir immer die Sprite Light geholt, also kein Zucker darf drin sein. Sprite ist ja durchsichtig, aber ihr habt das Gefühl zumindest, es kommt so ein bisschen was in die Rippen rein, auch wenn es natürlich dem Körper nur vorgegaukelt wird. Und damit war es möglich, ganz, ganz easy eigentlich die Vorbereitung zu absolvieren und mit einem innen gesäuberten Darm in die Untersuchung zu gehen. Der nächste Krebs ist tatsächlich Platz 4, sowohl bei Männern als auch Frauen, das maligne Melanom, der schwarze Hautkrebs. Und da ist einfach wichtig, einmal die Vorsorge. Cremt euch wirklich ein. Extremes Braunsein ist sowieso nicht mehr in, war es früher gewesen. Meine Güte, wenn ich denke, was wir uns früher in die Sonne geknallt haben. Ja, und ich bin teilweise zur Schule gekommen, habe mir Kopfhörer aufgesetzt und habe geschmort draußen, weil es damals einfach extrem cool gewesen ist, möglichst braun zu sein. Erstmal natürlich Wahnsinn, was da Zeit drauf gegangen ist. Und zweitens, welchen Stress ich da meine Haut ausgesetzt habe. In der Vorsorge sieht es so aus, dass ihr wirklich alle Hauttumore oder Tumor heißt ja nicht automatisch Krebs, Tumor heißt einfach nur Schwellung, alle Hautgeschichten regelmäßig begutachten lasst. Und man kann so sagen, wenn so ja Hautmuttermale rausragen wie aus so einem Sternenhimmel, dann sind die meistens verdächtig. Also verdächtig sind die, wenn die extrem inhomogen sind, also nicht verschiedene Färbung aufweisen, wenn sie eine bestimmte Größe haben, wenn sie asymmetrisch sind, wenn der Rand nicht ganz glatt ist oder wenn sie sich verändert haben oder gar bluten, dann gehören die unbedingt untersucht. Ein kleiner Tipp, macht euch selbst, vielleicht wenn ihr Muttermale habt, Fotos und macht dann alle 4 Wochen mal ein Foto und vergleicht die. Und wenn ihr merkt, hey, da verändert sich irgendwo was, dann unbedingt zum Hautarzt gehen. Es macht sowieso Sinn, einmal im Jahr zum Hautkrebs-Screening zum Hautarzt zu gehen. Der hat Möglichkeiten, mit einem großen Mikroskop wirklich diese Hautdinge anzugucken und ganz groß zu sehen, ob diese Teile scharf berandet sind. Der nächste Tumor beim Mann ist die Blase. Da ist es wichtig, ebenfalls beim Hausarzt regelmäßig den Urin einmal im Jahr auf verstecktes Blut zu untersuchen. Und wenn dort Blutkörperchen ausgeschieden werden, dann macht es Sinn, auch wenn es extrem unangenehm ist, einmal eine Blasenspiegelung zu machen. Auch da ist wiederum, Blasenkrebs ist einmal eine familiäre Angelegenheit, aber auch bestimmte Giftstoffe, Haarfärbemittel etc. können sich dort anlagern und können zu Blasenkrebs führen. Der ganz gefürchtete Krebs, der sowohl bei Männern als auch bei Frauen ist, ist der auf Platz 6, der Bauchspeicheldrüsenkrebs. Da gibt es kein Screening. Übrigens beim Lungenkrebs gibt es auch kein Screening. Es macht keinen Sinn, bei Rauchern regelmäßig die Lunge zu röntgen, um einen Krebs im Frühstadium zu erkennen, weil die Röntgenstrahlen wiederum selbst auch Krebs auslösen können. Und das Gleiche gilt beim bei der Bauchspeicheldrüse. Wenn ihr wollt, dann macht es schon Sinn, vielleicht einmal im Jahr mit dem Ultraschall sich die Organe anschauen zu lassen. Das ist ja meistens auch eine IGEL-Leistung, die ihr bezahlen müsst. Aber ich denke, ganz gut investiertes Geld. Vorbeugen könnt ihr einen Bauchspeicheldrüsenkrebs, indem ihr auf Alkohol verzichtet. Leute, die regelmäßig Bauchspeicheldrüsenentzündungen bekommen, da kann der Alkohol schuld sein, aber es kann auch können auch Gallensteine sein beispielsweise. Da macht sowieso Sinn, nochmal ganz genau drauf zu gucken. Kommen wir zu der Frau, zu den Krebserkrankungen bei der Frau. Nummer 1, wie gesagt, der Brustkrebs. Ganz, ganz wichtig, regelmäßig die Brust selbst abtasten oder abtasten lassen. Beim Frauenarzt beispielsweise auch. Ab einem bestimmten Alter werden Mammografien angeboten. Das heißt, Röntgenuntersuchungen, die sind nicht ganz unumstritten, weil natürlich diese Röntgenuntersuchungen wiederum auch krebsauslösend sein können. Die beste Untersuchungsmethode, die genaueste Untersuchungsmethode ist tatsächlich ebenfalls das hochauflösende Kernspinnen, was wiederum auch leider eine Selbstzahlerleistung ist. Macht aber gerade Sinn bei Frauen, die extrem dichtes Drüsengewebe haben, und macht auch Sinn zur Ergänzung zu oftmals angebotenen Selbstzahlerleistungen, Stichwort Ultraschall der Brust. Diese Ultraschalluntersuchungen sind aber extrem abhängig natürlich von der Erfahrung des Untersuchers. Aber da empfehle ich euch lieber einmal mehr drauf geschaut als einmal zu wenig, weil wie gesagt jede 8. Frau daran erkrankt und diese Erkrankung habe ich leider schon gesehen, dass die auch in den Anfang der 40er Jahren schon auftreten können, also relativ früh. Die Darmgeschichten übrigens, wie hatte ich schon erzählt, bis zum ab dem 50. Lebensjahr, Prostata so ab dem 45. Lebensjahr. Bei der Frau haben wir dann ansonsten die gleichen Krebserkrankungen wie beim Mann, außer auf Platz 5 der Gebärmutterhalskrebs. Und da macht es ganz, ganz viel Sinn, wirklich die jungen Mädels schon gegen Gebärmutterhalskrebs zu impfen. Natürlich könnt ihr nicht gegen den Krebs impfen, sondern ihr impft gegen den Herpes, also den HPV-Virus. Und der HPV-Virus ist zum Großteil für Gebärmutterhalskrebse verantwortlich. Stand lange Zeit im Raum. Man wusste, dass die Impfung HPV-Infektion verhindert. Es war aber nicht klar, ob dadurch auch die Krebsrate, die Krebsinzidenz reduziert werden kann. Und jetzt, nachdem diese Impfstoffe bereits über 20 Jahre ausgetestet sind, keine Angst, sind keine mRNA-Impfstoffe, sondern ganz normale Impfstoffe. Und jetzt mittlerweile sehen wir auch, dass die Krebsrate bei Gebärmutterhalskrebs deutlich nach unten geht. Also ich bin ein großer Befürworter. Ich glaube, jetzt bewege ich mich gerade so ein bisschen auf dem Glatteis, weil die Empfehlungen immer unterschiedlich sind. Aber ich glaube, wenn es vor dem 12. Lebensjahr gemacht wird, dann reichen, glaube ich, 2 Impfungen. Danach müssen, glaube ich, 3 Impfungen sein. Und ihr könnt HPV-Impfungen auch noch später durchführen. Aber wie gesagt, je früher, desto besser. Ja, das sind so die Vorsorgegeschichten im Bereich der Krebserkrankungen. Natürlich, wenn man so sieht, woran man oder woran hier in Deutschland am häufigsten gestorben wird, dann sind das die Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und da möchte ich ganz, ganz nochmal ganz wichtig darauf hindeuten, nehmt die Sache ernst. Auch Sportler kann es erwischen. Ich sage immer, auch ein Sportler kann mal normale Erkrankungen bekommen. Und es macht auf jeden Fall Sinn, dort Vorsorgen zu machen. Wie könnt ihr da vorsorgen? Also wichtig, ihr sollt euer Risikoprofil kennen. Und zum Risikoprofil gehört dazu, dass ihr wisst, wie hoch ist euer Gesamtcholesterin, wie hoch ist euer HDL, also das hab dich lieb Cholesterin, das gute Cholesterin, oder das LDL-Cholesterin, das böse Cholesterin, das liederliche Cholesterin. Das solltet ihr wissen. Ihr solltet wissen, einmal im Leben sollte man das Lipoprotein A bestimmen. Das ist auch ein eigener Risikofaktor. Ich kenne mittlerweile zwei Patienten, zwei Sportler, die, der eine hat eine koronare Herzerkrankung entwickelt und der andere ja auch. Der andere ist leider dran gestorben, hat dann Herzinfarkt bekommen mit anschließender Reanimation, die er dann leider nicht überlebt hat. Beide ausschließlicher Risikofaktor Lipoprotein A-Erhöhung. Leider könnt ihr dort nichts unternehmen. Es gibt momentan keine Medikamente, die Lipoprotein A erniedrigen können. Aber es zu wissen macht Sinn, denn dann würde ich euch raten, einmal im Jahr euch die Halsgefäße anschauen zu lassen. Und sobald dort irgendwelche Ablagerungen sind, also die Halsgefäße stehen exemplarisch für den Rest des Körpers, sobald dort Ablagerungen sind, dann weiter zu gucken und ein Belastungs-EKG beispielsweise auch zu machen oder eine Myokardszindigraphie zu machen, also eine Untersuchung, mit der man feststellen kann, ob die Durchblutung im Herzen gut ist. Also eine ganz wichtige Untersuchung. Das Risikoprofil, dazu gehört natürlich auch die familiäre Belastung. Also wenn in eurem Verwandtenkreis ersten Grades Herzinfarkte, Schlaganfälle aufgetreten sind, dann seid ihr auch Risikopatient und dann macht es Sinn, dort nochmal mehr ein Augenmerk drauf zu richten. Insgesamt empfehle ich euch, da wirklich einen guten Arzt eures Vertrauens aufzusuchen, der nicht nachgibt und wirklich so lange forscht, bis er euch sicher sagen kann, hey, bei euch in den Blutgefäßen im Herzen steckt nichts dahinter, da droht momentan erstmal nichts. Die beste Untersuchung ist natürlich der Herzkatheter, das ist eine invasive Methode, in der man Kontrastmittel in die Koronarien einbringt. Das ist natürlich nur dann, wenn wirklich ein hochgradiger Verdacht besteht, aber es gibt auch andere gute Untersuchungen davor, wie gesagt, Ultraschall, Belastungs-EKG, allein schon die Anamneseerhebung, also die Krankenvorgeschichtenerhebung, ist da schon richtungsweisend. Und ich persönlich, jetzt klingt nach Eigenlob, aber es mag daran liegen, dass ich selbst in der Kardiologie jahrelang gearbeitet habe. Ich habe ja viele, viele Patienten schon rausgefischt, von denen ich selbst extrem erstaunt gewesen bin, dass ich dort überhaupt was gefunden habe, weil die von ihrer Lebensweise eigentlich so super waren, dass ich gesagt habe, da dürfte eigentlich normalerweise gar nichts dahinter stecken. Die typischen Beschwerden machen sich bemerkbar mit Luftlosigkeit, Leistungsabfall, vorwiegend bei Belastung, dass sich da vielleicht auch ein Druck aufbaut, der in den Arm, Kiefer oder auch den Rücken ausstrahlen kann. Ich habe einen Radfahrer gehabt, der hatte beim Radfahren nur Rückenschmerzen gehabt jedes Mal. Könnte man ja auch denken, dass es eine Rückenverspannung ist. Aber sobald er aufgehört hat zu treten, hat die aufgehört. Und er hatte im EKG signifikante Ausschläge gehabt, die dann schlussendlich zur Diagnose einer koronaren Herzerkrankung geführt haben und tatsächlich im Herzkatheter sich eine 99-prozentige Verengung dargestellt hat, die dann glücklicherweise mit einer Erweiterung und einem Stent behoben werden konnte. Also da ganz, ganz wichtig, da nachgucken und wie gesagt, euer Risikoprofil ja zu kennen. Es gibt dort eine Studie, die ProCam-Studie, Prospective Cardiovascular Münster-Studie. Das ist eine Studie, in der man geschaut hat, da gibt es so Risikopunkte. Ja, nicht rauchen gibt es keinen Punkt, rauchen gibt es glaube ich 6 Punkte, Cholesterin gibt es bestimmte Punktanzahl, Blutdruck gibt es Punktanzahl, familiäre Belastung und. Und da könnt ihr irgendwann euer gesamtes Risiko abschätzen. Und das haut relativ gut hin. Man kann sagen, wenn da mehr als 50 Risikopunkte zusammenkommen, dann wird sich in großer Wahrscheinlichkeit in den nächsten 5 Jahren ein Herzinfarkt entwickeln. Wenn euer Arzt damit euch zusammen festgestellt hat, ja, ihr seid Risikopatient, ihr habt zum Beispiel einen hohen Cholesterinwert, dann überlegt einfach mal, ob ihr vielleicht dann doch prophylaktisch niedrig dosiert einen Cholesterinsenker, einen CSER einnehmt. Weil die Erfahrung zeigt, dass sich mit Ernährung dort relativ wenig ändern lässt. Das HDL-Cholesterin, das gute Cholesterin, das könnt ihr mit eurer Lebensweise gut beeinflussen. Ich sehe ganz eindeutig in meiner Praxis, wenn, ich sag mal, das typische Fernfahrer-HDL-Cholesterin, das ist ganz, ganz niedrig. Ja, da sieht man eindeutig, dass es bewegungsabhängig ist. Also Sportler haben eigentlich ein gutes HDL-Cholesterin. Lasst da bitte drauf schauen. Und wenn ihr das tut, wenn ihr regelmäßig euren Gefäßstatus abcheckt und eure Krebsvorsorge macht, dann habt ihr eigentlich vorsorgetechnisch alles gemacht, was in meinen Augen wichtig ist. Dazu gehört natürlich eine gute Lebensweise und da kommen wir, wie gesagt, auf einem späteren Podcast nochmal auf uns zu. Ja, das war jetzt doch eine Dreiviertelstunde und ich möchte euch noch ganz klein bisschen Werbung einspielen. Tatsächlich habe ich im letzten Podcast erzählt, dass ich einen Klamottensponsor habe. Das ist Dove Sportswear. Und Dove ist ein familiäres Unternehmen hier in der Nähe aus Lauchheim, die hochwertige Radklamotten herstellen. Und ich habe jetzt tatsächlich extra für Thailand eine Klamottengarnitur mitbekommen. Und das, was Martin Vetter, der Besitzer, mir erzählt hat, hat sich tatsächlich bestätigt. Das Sitzpolster gerade im Radbereich ist extrem gut. Und ich kann mich nicht erinnern, mal wirklich so super in Radklamotten gesessen zu haben. Und dazu das Design super. Mir gefällt extrem gut, dass die Sachen hier in Deutschland entwickelt werden und in Europa produziert werden. Also keine Kinderarbeit etc. Und und dass wirklich der Firmensitz direkt hier ist und da einfach ein direkter Austausch stattfindet. Nächste Ausgabe werde ich euch noch ein bisschen mehr erzählen. Vielleicht gelingt es mir auch, den Martin mal hier ans Telefon zu, ans Mikrofon zu kriegen, dass ihr da ein bisschen Einblick gewinnt. In jedem Fall lohnt es sich mal im Shop nachzugucken und es gibt da nicht nur Radklamotten, sondern Dove ist insgesamt super für alle Outdoor-Sachen. Einfach, wenn ihr einfach Qualität haben wollt und ich weiß nicht, ob es euch geht, auch so geht, richtig gute Klamotten, die einfach gut sitzen, die gut aussehen, das ist schon eine eigene Motivation, um damit überhaupt ins Training reinzugehen. Und wenn dann so alte, ausgefranste Klamotten sind, die schon Ewigkeit im Schrank rumliegen, da macht's einfach keinen Spaß. Und mit neuen Klamotten, da geht ihr einfach raus. Und ich habe jetzt bin sozusagen im Dove Gelb eingekleidet und mit der Frühlingssonne draußen, das leuchtet vor sich hin und es macht einfach Spaß, damit rauszugehen. Und wie gesagt, die Qualität einfach, das merkt man sofort, dass da ja einfach ein gewisses Know-how dahinter steckt. Also schaut rein. Und schaut einfach mal auf die Shownotes. Ja, das war's heute schon wieder. Ich hoffe, der Podcast hat euch nicht nur gefallen. Ich hoffe, so die ein, zwei lustigen Anekdötchen, die reingepackt waren, haben euch zum Schmunzeln gebracht. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Manchmal, ich höre auch andere Podcasts mit dem Kopfhörer, da fahre ich manchmal durch den Wald und muss manchmal laut loslachen, weil ich denke, was ist jetzt los? Und ich denke manchmal, hoffentlich sieht mich da keiner, weil ich denke, ich habe einen in der Klatsche, weil man den Kopfhörer ja meistens doch auch nicht sieht. Aber hauptsächlich hoffe ich, dass ich mit diesen Vorsorgemaßnahmen, Krebsvorsorge, Mann, Frau und Gefäßstatus vielleicht euch animieren konnte, nochmal genauer nachzuschauen und, wer weiß, vielleicht sogar das ein oder andere Leben retten konnte oder retten können werde, sage ich mal. Und nehmt's wirklich ernst. Denkt immer dran, ihr habt nur ein Leben, mit dem sollt ihr sorgsam umgehen. Und was ich ganz, ganz oft bei den Patienten bei mir in der Praxis erzähle, ist, wir können halt leider nicht in die Zukunft schauen. Und von daher müssen wir, also ich kann bei Winterreifen, sage ich immer, kann ich sagen, dieses Jahr fahre ich kontinental und wenn ich feststelle, die sind nicht gut, kann ich mir nächstes Mal andere Winterreifen kaufen. im menschlichen Körper habt ihr oftmals nur eine Chance. Und wenn diese Chance verspielt ist, dann könnt ihr nicht sagen, naja, beim nächsten Mal mache ich es halt besser. Weil dann habt ihr euren Schlaganfall, dann sitzt ihr halbseitig gelähmt im Rollstuhl oder habt euren künstlichen Darmausgang oder vielleicht gar nicht euer Leben mehr. Ihr habt nur eine Chance und nehmt das ganz, ganz ernst. Geht lieber mal Nummer sicher. Nehmt lieber mal eher auch mal ein Medikament ein. Nehmt lieber auch mal Geld in die Hand, um nochmal extra Untersuchungen machen zu lassen. Weil wenn dann was da ist, glaubt mir eins, dann ist es wirklich so, dass ihr alles dafür hergeben würdet, damit es wieder mal so ist, wie es früher gewesen ist. Mit diesem ernsten Schlusswort entlasse ich euch ja in den schönen Frühling. Wir sprechen uns wieder in 3 bis 4 Wochen zu diesem Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Empfehlt mich weiter. Ich freue mich auf jeden Fall über diese zahlreichen Feedbacks, die ich habe. Mir macht es hier immer extrem viel Spaß, fast mein Wissen euch nahe zu bringen, aber euch da vielleicht ein ganz, ganz bisschen auch zu unterhalten, sinnvoll zu unterhalten. Und ja, habt Spaß beim Training, genießt das Leben und macht's gut. Bis bald, euer Christoph. Tschüssi.